Und diese Verwaltung ist ja heute quasi auf 5.500 Einheiten angewachsen.
Ich habe immer gesagt, kontinuierlich gute Arbeit. Und deswegen bin ich am Anfang immer nur um 100 Wohnungen gewachsen. Die Altersvorsorge Nummer 1 ist Wohneigentum. Wir müssen den Politikern sagen, wie die Praxis läuft. Eine Immobilie ist langlebig. Und deswegen brauche ich auch Verlässlichkeit. Ich brauche Vertrauen. Ich liebe jedenfalls Immobilien und dafür brenne ich. Ich mache 30 Jahre und ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören. Und mir macht es viel Spaß.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstars Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Silvia Pruß und damit eine echte Powerfrau. Wir erfahren heute, wie ein herzlich ungerader Weg mit akademischem Hintergrund am Ende doch zu Immobilien führte, warum sie heute 5.500 Einheiten verwaltet und das schon fast in dritter Generation, die Präsidentin des VDIV Deutschlands ist, also des Verbandes der Immobilienverwalter in Deutschland und damit eine der einflussreichsten Immobilienflüsterinnen der deutschen Politik. Herzlich willkommen, Silvia Pruß.
Dankeschön, Herr Seidel.
Dankeschön.
Sie haben ja alles gesagt. Vieles, vieles. Der Rest kommt in der nächsten Stunde.
Das stimmt, der Rest kommt in der nächsten Stunde. Wollen Sie sich ganz kurz vorstellen?
Ja, also ich vom Alter ist für mich eigentlich ganz unkompliziert. Deswegen sage ich, ich bin 61 Jahre alt. Habe 2 Kinder, bin verheiratet, habe 3 Enkelkinder. Aber heute bin ich ja nicht deshalb hier, um so viel Privates zu erzählen, sondern vielleicht mehr, was ich so beruflich mache. Und ich bin die Geschäftsführerin der Pruß Immobilienmanagement GmbH. Da muss ich mich etwas gewöhnen, weil 29 Jahre Pruß Hausverwaltung und jetzt Pruß Immobilienmanagement ist schon ein Schritt, der für mich auch noch neu ist.
Ja. Das glaube ich. Das hat ja auch 29 Jahre Anlauf gedauert. Bald gibt es 30-Jähriges.
Genau.
Sie sind erst der zweite Gast, die zweite Gästin, die ich quasi sieze. Wir kennen uns ja beide seit fast 20 Jahren.
Stimmt.
Und haben uns trotzdem das Sie aufrechterhalten, obwohl ich mit Ihren Söhnen ja gut befreundet bin und die natürlich schon recht lange duze. Aber das finden wir alles noch raus, warum das ist und warum Siezen vielleicht manchmal besser ist als Duzen. Sie sind ja ein Kind der DDR.
Ja.
Unternehmerhaushalt, ja oder nein?
Nein. Ich komme ganz aus einer ganz einfachen Arbeiterfamilie. Mein Papa Tischler, meine Mutti Reinigungsfrau damals. Und dann hat sie in der allgemeinen Verwaltung gearbeitet, bei Stern Radio, also wo man so das erste große Radio, das war bei mir zur Jugendweihe, war mega stolz drauf. Und wie gesagt, ganz normaler DDR-Haushalt, Arbeiter- und Bauernfamilie.
Man hört so ein bisschen am Dialekt, Sie sind Berlinerin, Brandenburgerin?
Ich bin in Berlin geboren, also wirklich eine Ur-Berlinerin.
Okay.
Und bin erst genau in der Wendezeit nach Brandenburg gezogen.
Okay, ja, das kenne ich. Das heißt auch Schule, ganz normaler schulischer DDR-Weg, also Abitur zum Schluss gemacht.
Aber auch nicht normal.
Okay.
Weil
klären Sie uns
auf. Man muss eigentlich 8. Klasse, zu DDR-Zeiten geht man an die erweiterte Oberschule, hieß das IOS. Und die haben mir gesagt, will ich nicht. Also da will ich nicht hin und ich möchte eigentlich ein Studium machen, Lehramt. Das war so mein Hauptziel, was ich machen wollte. Und dazu hat man mir erklärt damals, da kann man Abitur so nebenbei machen. Also man muss nicht unbedingt an die IOS, sondern kann so das Abitur gleich in Verbindung mit dem Studium machen.
IOS war die?
Erweiterte Oberschule.
Und POS war die Polytechnische Oberschule.
Genau. Okay. Bin ich also an der EOS geblieben, an der Polytechnischen Oberschule geblieben und in der 9. Klasse sagte man mir dann, ja, aber so geht das nicht. Wer hat Ihnen denn sowas gesagt? Oder damals war man ja du. Man muss, wenn man an die Humboldt-Universität will, natürlich muss man sein Abitur machen, 12 Klassen. Oh je, habe ich gedacht, was nun? Und ich war ja noch an der POS. Und dann dadurch, dass ich natürlich aus einer Arbeiterfamilie kam und zu DDR-Zeiten hat man dies gefördert, bin ich in der 10. Klasse erst an die erweiterte Oberschule, um mein Abitur zu machen.
Und dann nach dem Abitur ging es, glaube ich, erstmal, also Kernwunsch, ich will Lehrerin werden.
Genau, nach dem Abitur ganz normal Humboldt-Universität und mein absoluter Favorit war Mathematik. Alles andere war mir egal, ich wollte Mathematik studieren.
Okay.
Und zweitfach war dann Geografie, war für mich ja nicht so wichtig. Mathe war mein eigentliches Ziel und habe dann angefangen zu studieren, Geografie oder Mathematik, Geografie an der Humboldt-Universität.
Okay.
So ging's los.
So ging's los und auf dem Weg zur Lehrerin kam dann aber die Stimme dazwischen.
Genau, auf dem Weg zur Lehrerin habe ich dann gemerkt, Mensch, also lange reden, da wärst du immer heiser, wie kann denn das überhaupt sein? Und musste dann zu einer Untersuchung, da hat man mir nach einem Dreivierteljahr angeraten, das Studium abzubrechen. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mein ganzes Leben immer Lehrerin werden wollte. Mhm. War für mich so das Ziel, Zielvorstellung Lehrerin. Ja, was nun? Und dann stand ich so da, Lehrerin nicht. Was nun? Habe ich gedacht, okay, dann machst du Gartenbau. Hab mich an der Humboldt-Uni, liegt auf der Hand, an der Humboldt-Uni beworben. Und dann hat man aber gesagt, ja, also Gartenbau, da brauchen Sie ein Jahr. Da musste man, man hat ja nicht sofort einen Studienplatz gekriegt. Und da ich aber nun schon Abitur hatte und schon ein Jahr Mathematikstudium und jetzt nochmal diese lange Wartezeiten, habe ich gesagt, gibt es nicht irgendein Studium, wo ich sofort anfangen kann? Und dann haben die gesagt, ja, aber nur, wenn man einen Facharbeiter hat. Mhm. Und demzufolge habe ich bei der LPG Pflanzenproduktion angefangen zu arbeiten, habe da meinen Facharbeiter, wo man normalerweise 2 Jahre braucht, habe den im halben Jahr gemacht und habe dann angefangen, Agrarwirtschaft in Naumburg zu studieren, also völlig weit weg von Berlin. Naumburg an der Saale, genau, weil woanders gab es diesen Studienplatz nicht, wo ich sofort hätte anfangen können. Und ich wollte nicht so viel Zwischenlauf nach meinem Studium, weil ich ja abgebrochen habe und einer neuen Berufsrichtung.
Und das, was normalerweise 2 Jahre dauert, haben sie dann im halben Jahr durchgezogen, die Prüfung dazu geschrieben.
Genau.
Alles wahrscheinlich gut und sehr gut immer, ne? Da haben die Eltern nicht so viele Sorgen gehabt. Viele Einsen auf dem Zeugnis.
Viele Einsen. Hat mir auch Spaß gemacht. Also ich bin immer so ein Mensch, wenn mir was Spaß macht, dann bringt ganz, ganz viel Herzblut da rein. Mhm. Und Gartenbau hat mir Spaß gemacht. Also es hat mir so viel, viel mir leichter mit den Blumen und also das war überhaupt gar nicht mein, das war so, lief so nebenher.
Und Studium in Naumburg klingt ja erstmal gut. Junge Frau, Studium in Naumburg, klingt nach viel Party und viel Spaß. Aber das war, glaube ich, nicht ganz so einfach, ne? Weil sie kam etwas vorbelastet zum Studium.
Ja, leider. Also man, wie man so schön, wenn man zum Studium, man kommt dann so hin und war noch nicht verheiratet, aber alles super. Aber ich war ich war schwanger. Und das natürlich am Anfang eines Studiums ist nicht so gerade das Schönste, was man sich so vorstellt als junge Frau. War ja auch noch nicht verheiratet. Also wir haben September, geht immer so ein Studium los. Ja, heiratet habe ich im Oktober.
Knapp.
Kind sollte eigentlich im nächsten Jahr im März kommen, kam dann auch etwas eher, schon im Januar. Das heißt, ich habe also hochschwanger angefangen zu studieren. Ja, und habe dann während der 3 Jahre Ausbildung auch meinen ersten Sohn bekommen und habe mit ihm zusammen das Studium auch beendet.
Aber nur für mich. Der Mann, der Vater in Berlin,
ja.
Hier in Berlin gearbeitet,
ja.
Sie völlig alleine,
ja.
4-5 Stunden mit dem Zug weit weg von Berlin im Studium mit einem Kleinkind.
Baby.
Ja genau, Baby. Stimmt.
Also Baby, weil man der ist im Januar geboren und ich habe im August wieder mein Studium mit ihm aufgenommen.
Studium wie viele Jahre durchgezogen?
3 Jahre.
3 Jahre durchgezogen, erfolgreich beendet?
Erfolgreich beendet.
Zurück nach Berlin?
Zurück nach Berlin und dann habe ich ganz normal angefangen an der Humboldt-Universität in der Lehre und Forschung. Da habe ich auch meine Ingenieursarbeit geschrieben über Tulpenproduktion und das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Also wirklich, wenn man so ein Gärtner ist, so ein Gartenbaufacharbeiter und man kann so sehen, wie man Pflanzen entwickelt, das macht einfach Spaß. Und man glaubt es ja nicht, manche sagt ja eine Pflanze, ja, aber man kann wirklich sehen, wie eine Pflanze wächst. Indem man mehr Licht gibt oder mehr Düngemittel oder wenn eine Pflanze mal weniger Wasser hat. Man sieht richtig, wie sich so eine Pflanze entwickelt und wachsen kann. Da hatte ich so eine große Klimakammer und ich war ja ein Ingenieur, ich hatte also einen Mitarbeiter und den habe ich ständig nicht gesucht. Entweder saß er in der Mittagspause und war ein paar in den Tulpen oder hinter der Klimakammer. Der war jedenfalls überall nur nicht da, wo ich ihn eigentlich haben wollte.
Okay, das heißt eigentlich der Wunsch, Lehrerin zu werden, dann quasi Agrarwissenschaftlerin, hat alles gut funktioniert, dann kam irgendwann die Wende.
Genau.
Und dann kam irgendwann dieses Immobiliending, wieder also was völlig anderes.
Genau, weil ich hatte dann zwischenzeitlich meinen zweiten Sohn bekommen und wir sind rausgezogen ins schöne Land Brandenburg, weil da haben wir halt eine ältere Immobilie habe von meinen Großeltern und da sind wir hingezogen und ich fühlte mich da auch sehr wohl, aber wie das ist, mein Mann ist in der Medizin und der war noch in seiner Assistenzarztzeit und ja, irgendwie habe ich gesagt, ich muss ja was tun, wir brauchen ein bisschen Geld, das Haus, das hat alles Geld gekostet. Naja, irgendwas musste man, geh doch mal zum Arbeitsamt, die war ja arbeitslos gemeldet.
Durch das zweite Kind danach?
Durch das zweite Kind, weil ich wollte nicht wieder nach Wendenschloss fahren und dann dachte ich, naja, hier ist mal zum Arbeitsamt und da hat man mir 3 verschiedene Stellenangebot. Man hat gesagt, ich kann eine Umschulung machen für Steuerfachgehilfe, eine Umschulung für Rechtsanwaltsgehilfen oder eine Umschulung für Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Habe gesagt, na ja, also eigentlich Immobilien, du baust ja ein Haus gerade und baust es um und mit viel Baustoffe. Also Immobilien und da sind ja auch Grünanlagen, also passt eigentlich zu dir. Und so habe ich halt angefangen, Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zu lernen. So kam ich dahin, habe nie bereut.
Werbung.
Heute mal wieder Werbung in eigener Sache. Mein Unternehmen Edsel mit Sitz in Berlin bildet bereits seit mehr als 15 Jahren aus und in dieser Zeit konnten mehr als 40 Azubis ihre Ausbildung bei uns beenden und die meisten von ihnen arbeiten noch heute bei uns. Auch dieses Jahr suchen wir wieder neue Azubis. Das heißt, wenn du eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation oder den E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau machen willst oder vielleicht lieber entwickeln möchtest und bei uns als Anwendungsentwickler oder Systemintegrator arbeiten möchtest, dann bewirb dich jetzt auf einen der Ausbildungsplätze. Eine Übersicht darüber findest du unter edsel.de/jobs oder indem du eine E-Mail schreibst an die liebe Malinda an jobs@edsel.de und den Rest erfahrt ihr in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und ich sage bis bald.
Werbung Ende.
So, und dann mussten ja Immobilien her. Waren sie auf einmal mittendrin statt nur dabei.
Genau, und hat auch wirklich Spaß. Ich habe in Strausberg angefangen, mir einen Praktikumsplatz gesucht. In Strausberg sollte ja nicht weit sein, wegen der Kinder. Und habe bei einer Immobilienfirma angefangen, die null Peilung von Immobilienverwaltung hatten. Die reine Makler waren. Es gab aber zu dem Zeitpunkt keine großen Hausverwaltungen. Es gab die Wohnungsbaugesellschaft Strausberg. Die hat aber sowas nicht aufgenommen, weil die haben selber ausgebaut. Und es gab aber keinen, der jetzt eine Umschülerin für Immobilienwirtschaft im Prinzip als Praktikant haben wollte. Aber diese beiden Herren, die netten, die haben sich gesagt, ach, die sieht ja ganz nett aus, die nehmen wir mal und mal gucken, was sie so kann. Und so bin ich halt da gelandet.
Dann Bestand aufgebaut für diese Firma, also wirklich Objekte akquiriert.
Genau, die hatten also null Hausverwaltung und da habe ich gesagt, na, aber wenn ich bei euch ein Praktikum mache, müsste ich ja ein bisschen was mit Verwaltung machen. Makeln ist ja auch ein Bereich der Immobilienwirtschaft. Ich sage immer, die Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, heute heißt es ja Immobilienkaufleute. Es gibt aus meiner Sicht kaum, will nicht sagen überhaupt nicht, aber kaum einen Bereich, wo man so vielfältig ist wie in diesem Beruf. Also wenn zu mir immer aus Azubis kommen, die sich vorstellen, dann frage ich mal, und was möchtet ihr gerne werden? Naja, wir wollen Immobilienkauffrau oder Immobilienkaufmann werden. Und warum? Na, wir wollen mit Menschen. Ist immer das Typische, wir wollen mit Menschen. Sag ich, na, wir wollen mit Menschen, aber ihr wisst schon, dass ihr da viel, viel mehr müsst. Naja, wir haben mal im Fernsehen gesehen und so, dann sieht man ja im Fernsehen die tollen Makler, wenn die so rumfahren, da finden die ja alle toll, die jungen Leute. Ich sage, ja, aber erstmal, wie sieht's denn aus mit Mathe? Wieso Mathe? Naja, da muss man mal berechnen, Wirtschaftlichkeitsberechnen, man muss Mieten berechnen, man muss gucken, ist die Rechnung richtig, die drin kommt, ob es im Baubereich ist. Oder
Nebenkosten.
Nebenkostenabrechnung, ja. Ich sage, wie sieht's denn aus mit Bau? Bau? Da sage ich, ihr müsst doch wissen, ob Mangel ist am Objekt. Kommunikation, das können sie meistens. Ne? Und sage, ja, aber Kommunikation ist das eine. Wie sieht es denn aus, wenn der Mieter mal nicht zahlt? Also sind ja nicht nur die netten Sachen. Ich sage, und wie oft rufen bei uns Menschen an, wo du manchmal denkst, oh Gott, da willst du jetzt nur noch auflegen. Also du willst jetzt eigentlich nicht das Telefongespräch fortführen. Oder auch Seelsorger, gerade die Zeit, wo die Energiekrise so groß war. Viele konnten nicht mehr ihre Mieten bezahlen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, Immobilienbranche ist so, so vielfältig. Und natürlich auch Makeln. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Eingangsfrage. Deswegen habe ich gesagt, ja, Marken ist ja schön und gut, aber ich möchte verwalten. Ich muss also irgendwie diesen Bereich aufbauen. Und da die Herren, die beiden, null Ahnung davon hatten, haben sie mir relativ freie Hand gelassen und so habe ich halt einen kleineren Bestand aufgebaut.
Kleineren Bestand aufgebaut?
Mit 45 Einheiten, ja.
Genau, also das war für die völliges Neuland. Die haben nur gemakelt. Auf einmal waren die auch verwaltend tätig.
Und die waren glücklich, weil auf einmal hatten sie regelmäßig auf dem Konto und konnten ihre Miete bezahlen, weil natürlich Immobilienverwaltung regelmäßige Einnahme bedeutet. Makeln bedeutet ja immer erst dann Geldeingang, wenn das Haus verkauft ist. Ne? Und beide ja gesagt haben und beim Notar waren. Und wie viel Arbeit davor beim Makler liegt, das sieht ja oft gar keiner. Und dass der 100 Besichtigungen manchmal macht und das Objekt nicht los wird, der hat dann noch nicht einen Cent verdient. Ja. Deswegen waren die sehr glücklich, dass sie mich jetzt hatten und hatten auf immer regelmäßig Geld auf dem Konto, wo sie bezahlen konnten durch diese Verwaltung.
Das suchen ja heute alle, das heißt ja schön im Neudeutsch Recurring Revenue, also wiederkehrende Einnahmen. Die hatten also jetzt sie als Verwalterin, irgendwann war das Praktikum, die Umschulung ja vorbei.
Richtig, im Februar.
Und dann wollten die, dass sie da bleiben, oder?
Ja, richtig, weil da haben sie gesagt, na, Frau Puß, können Sie nicht die Umschulung abbrechen? Und sowas kommt für mich ja überhaupt nicht in Frage. Also ich bin wirklich jemand, der, wenn sich etwas in den Kopf setzt, es mit allen Mitteln versucht, auch die Sache zu Ende zu bringen. Also ich bin immer sehr lösungsorientiert und ich gebe erst dann auf, wenn es wirklich gar nicht geht. Aber ansonsten bin ich immer lösungsorientiert. Und dann habe ich gesagt, naja, also aufgehen kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich könnte mir aber vorstellen, nach meiner Umschulung hierher zu kommen. Ja, aber wie geht denn das? Sie haben noch zwei Kinder. Und so haben die dann gesagt, naja, sag ich, das schaffe ich schon. Bin da sehr strukturiert und bin dann also nach der Schule, die war um 15 Uhr zu Ende, bin ich zweimal die Woche von 15 bis 18 Uhr dann in die Firma gefahren, habe die ganze Verwaltungssache, haben wir auch alle hingelegt, hat immer so einen Stapel mit Briefe und klar, Post und was, habe das bearbeitet, bin dann 18 Uhr nach Hause, ganz normal und hatte eigentlich schon damals für normales Umschulungsgeld von frühmorgens bis 18 Uhr gearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht normal. Das würde ich sagen, ist mehr als besonderer Einsatz. Aber es ist natürlich trotzdem witzig, da baut man jemanden diesen Bereich auf. Und wenn es dann darum geht, quasi wie es weitergeht, kommt auf einmal Frau, zwei Kinder, wie sollen das alles gehen? Die große Angst der männlichen Arbeitgeber, das ist jetzt auch über 30 Jahre her, aber eigentlich schon Wahnsinn. Da begann dann aber trotzdem die berufliche Karriere.
Richtig.
Und trotzdem ging es ja dann zeitnah weiter in die Selbstständigkeit.
Genau, also dann war es fertig und dann habe ich angefangen und da muss ich heute noch dankbar sein, weil wir haben, also diese Firma hat über Beziehungen, sage ich mal, und Fürworte diese kommunalen Wohnungen bekommen, womit ich ja angefangen habe. Also mein Anfangsbereich war ja nicht der Privatsektor, sondern kommunale Wohnungen und auch gar nicht in Strausberg, wo ich herkomme, sondern wirklich oben im Bereich Krim. Und da bin ich heute noch dankbar, dass der damalige damals war es ja noch ein Amtsdirektor, im Prinzip in die Firma Pruß und Eigel Immobilien, die wir dann zusammen gegründet haben, so viel Vertrauen hat, hat er gesagt, ja okay, das traut er denen zu, dass der die kommunalen oder dass die die kommunalen Wohnungen hier bei uns in Beetz verwalten. Und da habe scheinbar auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und da, wie gesagt, Mathematik mein Steckenpferd war und für Kommunale muss man immer Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Man, das, jede Abrechnung muss durch Rechnungsprüfungsamt, was im Privaten, da reichst du deine Abrechnung ein. Entweder sagt der Eigentümer, ich verstehe das, das ist in Ordnung, oder der sagt, ich gebe zum Steuerberater und der guckt. Aber im Kommunalen musst du zum Rechnungsprüfungsamt und die haben immer gesagt, die Abrechnungen sind alle top. Also tolle Verwaltung. Und auch so hat mir das viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auf Empfehlung eine weitere Gemeinde dazu bekommen, Germendorf. Und da werde ich nie vergessen, dann musste ich mich also vorstellen, ne, bei den Gemeindevertretern. Und dann, da war noch Eigel und Pruß GbR. Und dann fragten mich die Gemeindevertreter, sagen Sie mal, Osten, Germendorf, Sie sind doch eine Immobilienfirma. Ja, habe ich gesagt. Und? Na, und jetzt wollen Sie unsere kommunalen Wohnungen verwalten? Was machen Sie denn, wenn Sie mit den Wohnungen einfach abhauen? War damals so perplex, ich war 29 Jahre. Das heißt, ich bin aber eine Verwalterin. Ja, aber Immobilien makeln. Und makeln war irgendwie, hat den schlechten Ruf. Mhm. Also das passt nicht. Also das müssen wir uns noch überlegen. Ich habe dann diese Wohnung trotzdem bekommen, habe aber für mich entschieden, okay, du möchtest nicht mehr im Makelbereich so, sondern du möchtest wirklich eigentlich die Hausverwaltung aufbauen, die Immobilienverwaltung. Und habe mich dann getrennt. Wir haben uns sehr gütliche Trend. Wir haben es wirklich sehr freundschaftlich gemacht. Also mein damaliger Partner hat die Immobilienstrecke weitergemacht. Der kam ja aus dem Makelbereich und ich habe die Hausverwaltung aufgebaut mit dann 150 Einheiten und habe gesagt, okay, damit gründest du eine Hausverwaltung und für meinen Hauptauftraggeber, also die Stadt Krim, der damalige Amtsdirektor, den habe ich auch gefragt, weil er war so ein Ratgeber für mich. Und habe gesagt, Mensch, meinst du, kannst du mir das zutrauen, dass ich das auch alleine kann? Ich mache es ja jetzt eigentlich recht gut für die Stadt Krim. Und da hat er gesagt, ja, das schaffst du. Also da bin ich 100% von überzeugt. Und da bin ich heute noch für dankbar, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich immer mehr kommunale Wohnungen dazu gekriegt, bis ich bei 450 Einheiten war. Und für mich war, muss man dazu sagen, während der Ausbildung, da hieß es dann, hat man mal so, wie viel muss man denn haben, um sich selbstständig zu machen? Und dann hat der eine gesagt, na 500 Einheiten. Ich dachte, 500 Einheiten. Wie willst du jemals schaffen, 500 Einheiten zu kriegen? Das kannst du ja überhaupt nicht schaffen. Aber dann kamen die 450, dann kamen die 600, die 700. Und ich muss sagen, ich habe mich immer, und das ist auch so eine Eigenschaft von mir, nie über mein Limit da drüber. sondern ich habe immer gesagt, kontinuierlich gute Arbeit. Mein größter Horror war schlechte Arbeit. Und dieser Spruch, und da ist wirklich sehr, sehr viel Wahres dran, du kannst 1000 Dinge hervorragend machen. Du machst eins schlecht, bist du alles los. Ja. Und deswegen bin ich am Anfang immer nur um 100 Wohnungen gewachsen. Jedes Jahr 100 Wohnungen. 500, 600, 700, 800, 900, bis ich dann die tausendste hatte. Und die tausendste Wohnungseinheit. Da ja da, boah. Und da, ich glaube, ich hatte damals 4 Mitarbeiter. Und dann haben wir gesagt, da machen wir eine ganz große Feier. Und da sind wir nach Klink ins Golfhotel gefahren. Wir 5 und wir haben das mal richtig gefeiert. Nur wir Frauen. Und da habe ich gesagt, 1000 Einheiten.
Das waren nur Frauen?
Nur Frauen. Nur Frauen, da waren
in einer auch männerdominierten Umfeld. Also genau. Hausverwaltung war ja trotzdem extrem männlich geprägt.
Richtig,
kann ich mich erinnern,
richtig. So. Immer noch ist immer noch. Also in die, zumindest in den in der Geschäftsführerebene ist es noch sehr männerdominant.
Und nur für den Zuhörer, die Zuhörerin, eine Hausverwaltung ist am Ende des Tages der Eigentümervertreter gegenüber dem Mieter und koordiniert quasi irgendwie schon das gesamte Objekt. Also wir gehen jetzt nicht auf Facility Management und Co. ein, aber die Hausverwaltung ist der erste Ansprechpartner. Ganz oft kennt man den Eigentümer auch gar nicht. Die Hausverwaltung koordiniert, wer ist der Hausmeister, wenn eine Havarie ist, wer kümmert sich drum, macht die Mietverträge, die Nebenkostenabrechnung, also all das, was relevant ist für den Betrieb des Hauses. Und wenn sich jetzt Privateigentümer dafür entscheiden, die geben damit quasi das Haus jemand anderem zur Verwaltung, wenn sich die Kommunen dafür entscheiden, die könnten es ja auch selbst machen. Es gibt auch Städte und Gemeinden, die selber Immobilieneigentümer sind. Auch die suchen sich quasi einen Profi, eine Hausverwaltung, die sich dann darum kümmert.
Heutzutage nicht mehr so sehr. Nach der Wende, also sagen wir mal so, wir haben ja die alten und die neuen Bundesländer. In den alten Bundesländern war es schon gang und gäbe, dass die Kommunen ihre kommunale Wohnungsverwaltung hatten. In den neuen Bundesländern gab es die, ich glaube KWV hieß das, aber jetzt haben die viel über Rückübertragung zurückbekommen und da waren die einfach nicht so weit. Und dann hat man geguckt, ja, bauen wir das jetzt weiter aus oder bedienen wir uns eines Privaten? Und deswegen hat man nach der Wende eben Private in die Kommunale reingenommen. Und ich bin jetzt überhaupt nicht mehr kommunal tätig, weil nach 10 Jahren hat auch die Kommunale entschieden, okay, dann gab es die Gebietsreform und dann gab es nicht mehr die einzelnen Kommunen. Dann hat man sie zusammengeführt und gesagt, okay, wir geben das in unsere Wohnungsbaugesellschaft der Stadt. Und dann sind alle Kommunalen in die Stadt reingegangen. So, und dann war ich nur noch für Private tätig. Und das ist genauso, wie Sie sagen, wofür nehme ich mir eine Hausverwaltung? Sie sagen, manchmal kennt man den Eigentümer gar nicht. Dazu muss man entscheiden. Zwei Richtungen. Ich würde mal sagen, wenn man in dem Mehrfamilienhausbereich tätig ist, könnte ich mir nicht vorstellen, für einen zu verwalten, den ich nicht kenne.
Ich meine, kennen im Sinne von der Mieter kennt den Eigentümer oft gar nicht.
Ach so,
der nimmt
Mieter.
Nur die Hausverwaltung
aber,
wahr.
Aber auch bei der Hausverwaltung habe ich es, dass ich manchmal den Eigentümer nicht persönlich kenne. Weil wenn man im Wohnungseigentumsbereich tätig ist, dann hat man so viele Eigentümer, die kennt man nicht alle. Die sitzen ja sonst, wo manche, wir haben Eigentümer, die sitzen in den USA, die sitzen in Kanada, in Spanien, in Irland. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Man kommuniziert nur mit ihnen per E-Mail
weil
oder solche
halt
Dinge.
In einem 50-Parteien-Haus im wunderschönen Prenzlberg
eine tolle Wohnung haben.
Ne? So, das ist ja auch Auftraggeber von
Ihnen. Das ist auch ein Auftraggeber. Und das andere ist eben der private Bereich. Und wenn ich für jemand privat verwalte, und das ist auch unser Firmenlogo, den habe ich vor 30 Jahren gegründet, und den leben wir auch, und den muss jeder Mitarbeiter leben. Jede Immobilie wie die eigene. Und ich sage mir immer, ich möchte auch für jemand anders die Immobilie so verwalten, als wäre sie meine eigene. Weil nur dann kann ich das auch dem Eigentümer klar machen, wenn vielleicht der mal eine andere Meinung hat. Na, du kann ja öfter mal passieren, dass man vielleicht eine Entscheidung trifft, die der Eigentümer vielleicht anders getroffen hätte. Dann erkläre ich ihm, warum ich es gemacht habe, so und nicht anders. Und dann sagt er, ja, okay, verstehe ich, ist in Ordnung. Und das ist auch das Vertrauen. Also ich habe mal Eigentümer gehabt, die haben zu mir gesagt, wissen Sie, ich will eigentlich von Ihnen gar nicht viel hören. Wenn Sie mir einmal zu Weihnachten schöne Weihnachtsfest wünschen, dann reicht es. Und wenn ich wenig von Ihnen höre, dann ist alles in Ordnung. Und das stimmt auch. Also je weniger man eigentlich von seiner Verwaltung hört, desto besser ist es. Ne? Also das ist so dieses Normale.
Und diese Verwaltung ist ja heute quasi auf 5.500 Einheiten angewachsen.
Richtig.
Also Einheiten könnte eine Wohnung sein, es könnte aber auch ein Büro sein. Eine Einheit ist immer eine in sich geschlossene Einheit, die meistens einen Mieter hat. Also in dem Fall können es 5.500 verschiedene Ansprechpartner sein.
Einheiten sind auch Stellplätze mit dabei. Okay. Können auch mal nur ein Grundstück sein. Mhm. Ja, sowas hatten wir also auch schon. Das kann Bungalows sein. Das kann also viele Dinge. Wir sind mittlerweile hälftig. Wir haben 2.500 so ungefähr im Bereich Wohnungseigentumsverwaltung. Mhm. Wir haben 2.500 ganz normale Mietverwaltung und 500 haben wir dann so Gewerbestellplätze und sowas. So ungefähr ist unsere Struktur.
Und für den Betrieb einer solchen Firma braucht man 15, 20 Mitarbeiter ungefähr?
Wir sind jetzt so 12. Mhm. Da ist ein Praktikanten bei, da ist hab immer eine Auswahl. Mein Steckenpferd sind natürlich junge Leute. Dafür ich lebe für junge Leute. Und ich möchte immer, dass viele junge Leute nachkommen. Deswegen haben wir immer Azubis. Meine erste Azubine ist meine Schwiegertochter. War die erste, die ich ausgebildet habe. Ich wäre sonst nie in die Lehre und Ausbildung gegangen, wenn meine Schwiegertochter nicht gewesen wäre. Ist aber eine andere Story für sich. Und deswegen sind wir 12. Ich habe aber noch diesen kleinen Bereich, weil Sie vorhin gesagt haben, Facility Management lassen wir mal außen vor. Ich habe noch den kleinen Bereich Hausmeister, weil mein Herz schlägt natürlich weiter für den Gartenbau. Und ich hasse es, wenn ich in so ein Objekt komme und der Außenbereich sieht nicht schön aus. Und ich sage immer, bevor ich bei jemandem gehe, zu Besuch, ob ich in ein Objekt gehe, komm als erstes in das Objekt, in die Gartenanlage, in draußen, ins Treppenhaus, wo auch immer. Und das muss ordentlich sein. Und ich habe immer eine Gartenschere im Auto. Weil wenn mich was stört, dann nehme ich, hole ich meine Gartenschere und dann schneide ich das Ding erstmal selber und sage, so, Hausmeister, kannst den Dreck wegräumen. Ich habe mal schnell beschnitten und habe das in Ordnung gebracht. Und deswegen haben wir noch einen kleinen Hausmeister-Service mit 6 Mitarbeitern, ist aber eine separate Firma.
Also das klingt erstmal für die Vielzahl an Einheiten extrem effizient, weil ich sag mal, wir reden ja trotzdem von über 200 Häusern, die dort in der Betreuung drin sind. Also 200 Objekte, Adressen in Berlin, in Brandenburg. So, dann gibt es ja trotzdem immer irgendwelche Sachen. Es gibt Modernisierung, es gibt die Toilette. Also alles von der toten Ratte bis hin zur Dachsanierung landet ja zum Schluss irgendwie auf ihrem Tisch.
Ja.
So, jetzt muss man sich mal vorstellen, ich meine, jeder, der irgendwie mit Immobilien zu tun hat, gerade in Berlin, der weiß ja auch, wenn so eine Zweiraumwohnung in irgendeinem Berliner Bezirk leer ist und die wird inseriert zu dem Preis, den der die Mietpreisbremse sich vorstellt, hier in Berlin. Wir haben eine Sondersituation, kann man auch zu sprechen kommen. Dann gibt es ja mal schnell 500 Bewerbungen innerhalb von 3 Stunden und dann gibt es auch Schlangen vor der Tür teilweise.
Mhm.
Wie findet denn sowas im Alltag statt? Da sitzen ja keine 13 Mädels am Telefon bei Ihnen, sondern die schlagen ja alle bei Ihnen auf. Wie funktioniert denn das?
Ja, das stimmt. Also wir haben Wohnungen, was haben wir? Oh Gott, hier haben wir jetzt 2,5 Stunden drin. Wir müssen das wieder rausnehmen, das Inserat, weil es sind einfach zu viele. Ne? Dann kann man schon vorsortieren. Man lädt die ja nicht alle ein zu dieser Schlange. Man sortiert die vor, man trifft eine Vorauswahl. Man schickt erstmal los. Also das geht jetzt nicht, ob einer... wo er herkommt, aus welchem Land oder was er macht, beruflich interessiert die erstmal nicht. Die Leute bewerben sich, aber es passiert, und das war die Frage, es passiert schon so, dass dann sehr viele kommen, dann trifft man die Vorauswahl, aber man sagt dann auch, okay, es gibt einen Termin. Und wenn manche Leute dann kommen und sagen, na, zu dem Termin kann ich nicht, ich könnte ja mal einen anderen Termin, dann sagen wir, wissen Sie, wenn die Wohnung nicht weg ist, dann können Sie nochmal nachfragen, entweder sie kommt zu dem Termin oder nicht.
Aber das ist ja auch am Ende des Tages ein hochbrisantes, auch politisches Thema. Sie merken ja auch, wir haben wenig Wohnraum, haben unglaublich viele Bewerber. Eigentlich ist es so eine typische Weiterentwicklung, wie wir sie vielleicht noch kennengelernt haben. Man beginnt in einer Ein- oder Zweiraumwohnung, dann kommt ein Kind und so weiter. Das kannst du ja heutzutage kaum noch gehen, weil ja die Voraussetzungen völlig unterschiedlich sind. Auch zwischen Berlin und Brandenburg.
Ja.
Manchmal gibt es geförderten Wohnraum. Da darfst du aber nicht genug verdienen. Und also als Verwalter muss man ja auch so, also auch mein Gefühl ist, es wird ja immer mehr, was der Verwalter machen muss. Das beginnt ja auch bei legionellen Prüfungen. Dann kommen ja Sondersituationen dazu. Erst Corona, Mietendeckel, Energiekrise. Und der Verwalter ist ja immer der mittendrin ist. Also das macht ja auch keinen Spaß, der Mietendeckel.
Und jetzt haben wir GEG. Das ist ja noch viel.
Jetzt haben wir, genau, dann haben wir das ganze Sanierungsenergiethema und der Verwalter muss ja eigentlich immer fit sein. Der muss ja auf jede Frage des Mieters antworten können. Der Eigentümer sagt ja ganz oft, und das ist ja auch gut so, eigentlich will ich gar nichts bis wenig von Ihnen hören. Dann geht's
und
eigentlich,
nichts bezahlen. Und viele Mieten haben.
Genau, ist ja immer dasselbe.
Ja.
Und das heißt auch als Verwalter, also ich habe auch mal im Internet gegoogelt und mir Bewertungen von Verwaltung angeguckt. Du findest keine Verwaltung, die gut bewertet ist. Also natürlich nicht, weil die Leute, die dort wohnen, sagen natürlich, da hinten links zu schimmeln, hat sich keiner innerhalb von 48 Stunden gekümmert, alles Käse, funktioniert gar nichts.
Und was viel schlimmer ist, die kommen ins Büro, wollen eine Wohnung und du sagst, nee, geht nicht, dann gehen die raus und dann kommt ja sofort Google und sagt, bewerten Sie mal die Prüfhauswahl und zack, schreiben die, na so, keine Wohnung gekriegt. Hausverwaltung ist schlecht.
Ich wollte gerade sagen,
das ist das Schlimme. Ne?
Sie sitzen auf einem Gut, was total knapp ist.
Ja.
Dann, ich gehe davon aus, dass auch Software im Verwaltungsbereich, die kann natürlich auch KI. Und jetzt nehmen wir mal so eine Zweiraumwohnung, keine Ahnung, 600 Euro Kaltmiete. Und dann bewerben sich die Leute darauf. Mhm. Da muss ja der KI eigentlich schon sagen, Zweiraumwohnung, also bitte nicht mehr als 5 Leute. Will der Eigentümer einen Hund? Ja oder nein? Was soll denn verdient werden? Gehen auch befristete Anstellungsverhältnisse? Was ist, wenn eine Ausbildung ist? Wer muss bürgen? Da stellen sich ja 100.000, die präsentieren
und
da eigentlich.
Da ist aber viel Datenschutz und viel Diskriminierung. Das dürfen Sie ja gar nicht alles so eingeben.
Also darf man
und
ja
das
nicht.
Darf man ja gar nicht. Also ich darf ja nicht von vornherein diskriminieren und sage, den Berufszweig möchte ich zum Beispiel gar nicht oder die Hautfarbe möchte ich nicht oder die dürfen nur Deutsch sprechen und die dürfen keine Kinder haben und die dürfen die. Das darf man alles nicht. Deswegen nutzen wir unsere KI für sowas nicht, sondern wir nutzen die dafür, dass wir im Prinzip die Bewerbungen bearbeiten mit KI. Weil wenn die Bewerbungen reinkommen, haben wir eben 100 Bewerbungen da drin. Und die KI, die nimmt es und sortiert es gleich dem Objekt zu, sagt, okay, da ist ein Besichtigungstermin. Dann sagt die KI gleich dem Interessenten, dann und dann ist Besichtigungstermin, kannst du kommen. Und dann wird hinterher das Auswahlkriterium, wo man gucken kann. Ansonsten wäre es diskriminierend und das sollte man eigentlich nicht
unbedingt tun. Wollte ich ja gerade sagen,
tun, ne?
Das ist ja wie eine Jobabsage. Am Ende des Tages kann ja jeder, der die Wohnung abgesagt bekommt, erfahren, warum und kann Fragen stellen und sich einen Anwalt nehmen. Das gibt's ja alles. Das ist ja
kann
alles
man das, ich sag mal, ja, so weit würde ich jetzt aber nicht gehen, weil dann würden wir nicht fertig werden. Wir schreiben ganz freundlich und ich kann ja absagen ohne Grund.
Okay. Ne?
Und heutzutage muss ich auch sagen, sind die Interessenten im Normalfall, ich würde mal sagen 98%, nehmen das auch an, weil die wissen, dass sie, wenn da 30, 50, 100 Bewerber sind, man kann nur einen nehmen.
Ja, es ist halt wirklich ein extrem zweischneidiges Schwert und ich finde auch, dass es gesellschaftlich durch diese ganzen Krisen, durch die wir gegangen sind, Corona, Stundung der Mietengabe bei Gewerbemietern, Energiekrise. Also auch wie funktioniert so eine Energiekrise? Ne? Die Preise steigen, Gas, Öl, alles unglaublich teuer. Du als Eigentümer gehst in Vorleistung für den Mieter, weil du kannst ja nicht einfach so die Nebenkosten hochsetzen. Mieter, die vorausschauend sind, rufen den an und sagen, Mensch, ich habe gehört, Energiekrise, ich würde die Nebenkosten gerne erhöhen. Machen ja aber die meisten Leute nicht.
Ja.
Dann gehst du also in Vorleistung und dann kommt irgendwann das große Erwachen, die Nebenkostenabrechnung und auf einmal sind die Nebenkosten doppelt so hoch. Dreimal so hoch, weil der Öl- oder Gaspreis gestiegen ist, weil der Versorger eben die Preise erhöht hat. Das ist ja auch eine extrem unglückliche Situation. Das will die Verwaltung nicht haben, das will der Mieter nicht haben, das will der Eigentümer nicht haben. Aber ich glaube, jedem ist auch klar, wenn ich in einer Wohnung lebe, in einer Dreiraumwohnung, auf einmal 4.000, 5.000 Euro Nachzahlung habe, das ist der Urlaub, das sind die Weihnachtsgeschenke, das ist das, was man nicht rumliegen hat. Also es ist generell, glaube ich, oder merken wir auch, das ist in Deutschland, es ist ein bisschen unattraktiver geworden, Immobilieneigentümer zu sein, also auch gesellschaftlich. Dann hast du teilweise staatliche Eingriffe, wie den Mietendeckel hier in Berlin, der ja ein Experiment war, was ein Jahr lang ganz viel Arbeit verursacht hat. Den Verwaltungen,
nicht
den Mietern, den Eigentümern.
Ja, oder die haben ihn ja noch.
Den Mietendeckel ja nicht mehr, aber so, die Bremse, genau. Und das ist ja auch etwas.
Und die reicht schon, die Mietpreisbremse.
Genau.
Da kommt immer wieder, kriegen wir heute noch, ne?
Also genau, alles große Verwaltungsakte, auch ne, wir haben, es gibt ja Indexe meistens oder Mietspiegel für Gemeinden, auch für Städte. Ja, die müssen ja alle irgendwie gemacht werden, angefragt werden. Da müssen sie als Hausverwaltung wahrscheinlich auch ganz viel immer liefern. Was sind die Durchschnittsmieten, die Neuvermietungen, eben den ganzen
also
anderen Käse.
Also bis der Mietspiegel zum Beispiel in Strausberg fertig ist und da werden natürlich die großen Wohnungsbaugesellschaften und natürlich auch solche Großverwaltungen für privat, wie wir mit zugezogen, das dauert anderthalb Jahre, Gutachterausschüsse. Man sitzt zusammen, man bespricht sich, man muss Daten liefern. Also das dauert richtig lange, bis dieser Mietspiegel sozusagen dann für so eine Stadt steht.
Na? Und dann ist der schon 2-3 Jahre alt.
Und dann ist der schon wieder 2-3 Jahre alt.
Und in Berlin ist ja, glaube ich, noch schlimmer.
Und das Schlimme ist, wie gesagt, also ich habe da öfter mal mit Frau Geiwitz drüber gesprochen. Und werde nie vergessen, wir hatten sie mal eingeladen zum Verwaltertag, zum Deutschen Verwaltertag. Und sie meinte dann, naja, also Frau Puss, mit den Mieten, also ein bisschen können sich ja auch die Vermieter dann so auf den Mieter einstellen und können ja auch mal ein bisschen großzügig sein und so. Ich sage ja, Frau Geiwitz, das mag schon sein, aber auch der Vermieter, wir sagen in Deutschland, also ich rede jetzt nicht von den Großvermietern, die ganz viele Immobilien haben, sondern wir reden davon, dass wir sagen, die Altersvorsorge in Deutschland, die Altersvorsorge Nummer 1 ist Wohneigentum. A, der selbstgenutzte Wohnraum, damit ich im Prinzip meine Miete sparen kann. Und B ist die Altersvorsorge. Einfach von meinem Geld, was ich habe, lege ich ein bisschen an und habe dann eine Eigentumswohnung und so, damit ich einfach im Alter sozusagen mein bisschen Zubrot zur Rente habe. So. Und dafür plädiert auch die Regierung, dass man sagt, Altersvorsorge Nummer eins ist Wohneigentum. Mhm. Das können die Leute sich aber nicht leisten, indem sie sagen, ich habe mal hier Cash 100.000, heutzutage in Prenzlberg 500.000 für eine Wohnung. Ja, also früher war es ja ein bisschen weniger, aber mittlerweile kriegst du ja kaum noch eine Eigentumswohnung unter 100.000, selbst auf dem Dorf nicht. Mhm. Dazu nehmen die Kredite auf. Und die Kredite müssen sie finanzieren. Und wenn Lieschen Müller jetzt kommt und sagt, wegen der Energiekrise und weil sie ja vielleicht zu Hause ist und immer so schön heizt und alles schön warm haben will, muss sie 1.000 Euro nachzahlen. Und dann kommt Frau Geiwitz und sagt, nein, dann kann man ja auch mal als Vermieter machen. Das fehlt dem natürlich. Der kann das ja gar nicht, ne, weil er einfach nicht das Geld in der Tasche hat. Der muss seine Kredite bezahlen. Selbst wenn er wollte, kann er nicht. Ne? Also deswegen ist es auch so schwierig für uns als Verwaltung, weil jeder Eigentümer tickt anders. Mhm. Und es gibt die Eigentümer, die wirklich nicht können und die haben wir heute noch. Und gerade im Wohneigentumsbereich ist es wirklich so. Durch diese ganzen Auflagen sind die Leute nicht in der Lage, das zu bezahlen, weil die Rücklagen ja nicht so hoch sind. Die Rücklagen, die haben ja keine Rücklagen, also muss eine Sonderumlage her. Und ich habe teilweise wirklich Eigentümer, da rufen die Kinder an, die sind für sie zu 75, 80 und dann sagen die Kinder und sagen, wir müssen die Wohnung der Eltern verkaufen, weil die können jetzt diese Sonderumlagen nicht mehr zahlen, die wir brauchen, um Kellerdeckendämmung und dieses und jene. Da kommen ja tausend Dinge, die gemacht werden müssen, ja. Gucken wir uns bloß unser Gesetz mit dem hydraulischen Abgleich an. Also ja, genau. Alles solche Dinge, die richtig Geld kosten. Genau.
Es beginnt bei regionellen Prüfungen, hydraulischer Abgleich, das kommt alles dazu.
Und es kommt alles dazu und
von 7-8 Euro Kaltmiete kannst du kein Haus betreiben.
Da bleibt nichts übrig und das ist wirklich, wirklich schwierig. Und wo da die Reise hingeht, ich weiß es nicht. Also es ist schwer, trotzdem, und ich bin ja ein optimistischer Mensch und ich bin auch jemand, sonst könnte ich gar nicht das alles machen. Der hat unwahrscheinlich viel Spaß am Arbeiten, also an dem, was ich arbeite. Und deswegen sage ich immer noch, Immobilien ist eine tolle Sache, weil es einfach Spaß macht, weil es schön ist. Und es ist auch wirklich etwas, ich sage immer, es gibt drei Berufsbereiche, die brauchen wir immer. Mhm. Das sind die Immobilienverwalter, weil die Häuser müssen verwaltet werden. Das sind die Lehrer, die Kinder müssen zur Schule und den Arzt. Krank werden wir alle. Also die drei, jetzt könnte man natürlich noch weiterkommen, weil es ein bisschen davon abgeht, aber die drei, die brauchen wir immer.
Nur, dass wir kurz noch Familienunternehmen dritte Generation, hatte ich am Anfang angesprochen. Ja. Ne? Die Berufshaushaltung gibt es ja seit knapp 30 Jahren. Nächstes Jahr ist Jubiläum. Soweit ich das richtig verstanden habe und ja auch weiß, in dem Fall, ihre beiden Söhne sind Prokuristen.
Ja.
Also die sind quasi links und rechts die Stabstellen.
Ja.
Und jetzt steht ja schon die dritte Generation in den Startlöchern. Was ist denn da passiert?
Ach, da bin ich ja so ein bisschen stolz drauf, weil ich sag mal so, ich bin ja mit vielen, vielen Menschen zusammen und viele fragen immer, ja, und was passiert mit dem Unternehmen? Und wir hören Unternehmensnachfolge, ein unwahrscheinlich schwieriges Thema, wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat und man hat keine Unternehmensnachfolge. Weil man einfach sagt, ja, in der Familie und die meisten Kinder sagen, Gott, das will bloß nicht das, was die Eltern machen, also das wollen wir nicht, am liebsten bloß nicht viel arbeiten, sage ich jetzt mal so dahin. Mhm. Aber man möchte halt was anderes machen. Und wenn die Eltern eben 12 bis 14 Stunden arbeiten, dann ist das für viele nicht gerade das, was erstrebenswert ist. Und heutzutage schon gar nicht. Und mein Mann und ich, wir haben das immer den Kindern vorgelebt. Und ich sowieso, also ein 12-Stunden-Tag ist für mich normal. Natürlich in den letzten Jahren deshalb auch normal, weil meine Söhne im Unternehmen sind. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als früh morgens loszufahren, komme ins Unternehmen und da sitzen meine beiden Söhne. Ist doch mega. Und am Wochenende, da grillen wir zusammen, da kommen die Enkelkinder, wir fahren zusammen in Urlaub und da wir verbringen so viel Zeit miteinander und haben nie den Spaß an der Arbeit verloren. Mhm. Und das Schöne ist, wenn die schwierigen Situationen sind, können wir uns immer austauschen. Ja. Und meine Schwiegertochter, die ja meine erste Azubine war, also die hat ein Praktikum gemacht und sollte sozusagen Immobilienkauffrau werden und hat keinen Ausbildungsplatz bekommen. Mhm. Und die war super. Ja. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Damals hieß sie noch Kachudel. Bewerben Sie sich mal bei der Wohnungsbaugesellschaft Strausberg. Der hat sich überall beworben und die hat immer nur Ablehnungen bekommen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. So eine Jute. Nee. Also dann bewirbst du dich, ich habe die IHK angerufen und habe gesagt, also ich möchte jetzt ausbilden. Ja, hat die gesagt, wir brauchen Ausbilder und so können sie machen. Dann habe ich mich angemeldet, habe den Lehrschein da bekommen für die Ausbildung und habe meine erste Auszubildende gehabt. Und da, wie das Leben so spielt, hat sich dann mein großer, ältester Sohn in unsere Azubine verliebt. Ach. Und sind halt verheiratet und haben die 3 Enkelkinder. Und sie hat aber gesagt, oder besser als ich habe auch gesagt, aber dann alle im Unternehmen, das ist schwierig. Und für eine junge Ehe ist es noch schwieriger, wenn man zusammen ist. Ich sage, du kannst das alles machen, aber du kannst hinterher nicht bei uns arbeiten. Ja, ist in Ordnung. Und sie ist dann zur Deutschen Bahn gegangen und ist dort wirklich, hat eine tolle Karriere hingelegt. Ja. Sehr erfolgreich. Es macht also die Bahnhöfe im Immobilienmanagement, ist da tätig. Aber meine jüngste Enkeltochter, weil sie hat ja dann studiert und die musste immer in die Firma. Weil mein Sohn war ja alleinerziehend, wenn man so will, weil sie hat in Leipzig studiert und dann musste die immer in die Firma. Und da werde ich nie vergessen, 3 Jahre war sie. Und wir hatten WG-Versammlung und die war hinten schon mit den Eigentümern und das klingelte, also mit ihren 3 Jahren vorne an die Tür, hat aufgemacht und dann hat jemand gesagt, weiß ich, Müller meinetwegen. Und dann sagte sie, ach, Sie wollen zu meiner Oma, die ist schon da hinten, da können Sie durchgehen. Und so war die immer in der Firma, die hat immer diese Immobilienbranche mitbekommen und hat jetzt, wie ist jetzt eigentlich, was, 9. Klasse ist sie, und hat gesagt, also, das ist das. Sie kommt auch in die Firma. Sie kommt auch in die Firma und das findet sie super und Immobilien. Oder ich sage, na, was Besseres kann einem nicht passieren. Dann hast du mal alles richtig gemacht, wenn alle in die Firma kommen. Und seit letzter Woche macht sie ihr erstes Praktikum sozusagen.
Also Nachfolge quasi geregelt. Ja,
ob so bleibt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, mein Sohn wollte das seit der 8. Klasse und der ist immer so geblieben. Warum eigentlich nicht? Und es ist eben so vielfältig. Ne? Also sie muss ja nicht WEG machen, sie muss nicht Miete machen, sie kann eine Buchhaltung, wo nachher die Reise hingeht, wird man sehen.
Und sie könnte ja zum Beispiel auch makeln.
Sie könnte auch makeln, aber da muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich was dagegen, nur makeln. Also ich finde schon, man muss so ein bisschen. Und jeder meiner Söhne und meine Schwiegertochter mussten alle im Bruce-Hausmeister-Service mitfahren. Weil ich sage, man muss auch an die Basis, man muss mal Treppenhäuser sauber machen, man muss mal Rasen bei den Objekten und du musst mit raus. Also man muss auch die Basis mitmachen.
Verstehen.
Und makeln ist völlig in Ordnung, aber ich könnte mir niemals vorstellen, ein reines Maklerunternehmen, sondern einfach ja, weil die Eigentümer haben Vertrauen, Vertrauen zur Hausverwaltung. Und das hat bei uns in der Firma oberste Priorität. Mir kommt es manchmal nicht auf den Euro drauf an. Mir kommt es wirklich auf dieses Vertrauen zum Eigentümer drauf an. Und deswegen sage ich, der kommt natürlich als erster Mensch, Frau Bruce, also ich möchte gerne meine Immobilie verkaufen. Ne? Und dann sage ich, ja, okay, machen wir mit und wir machen das sehr erfolgreich für Sie. Wir machen das. Oder umgekehrt, wenn jemand eine Immobilie vielleicht bei uns gekauft hat, dann bleibt der natürlich auch bei uns. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Aber nur makeln, also da muss ich sagen, das ist nicht meine Vision, die ich mal habe. Und ich hoffe nicht, dass sie in diese Richtung gehen wird, dass ich nur makeln möchte.
Wenn man 29 Jahre als Verwalter arbeitet, kommt man selber auf die Idee, Immobilieneigentümer zu werden?
Sicherlich.
Oder? Also man sieht ja vieles. Man erkennt das Objekt.
Man sieht es deshalb, wenn man sagt, na Mensch, also du machst es jetzt so lange für andere und man sieht halt auch manchmal sehr schöne Objekte. Und es gab eine Phase, jetzt ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, so vor 15 Jahren ungefähr, da gab es noch die Zwangsversteigerung, wo man auch sehr günstig mal so die eine oder andere Immobilie kaufen konnte. Und da haben wir uns doch mal die eine oder andere Immobilie angeschafft. Und ich habe aber immer für mich entschieden, niemals eine Immobilie, die ich sanieren muss, sondern immer fertige, weil dafür habe ich einfach keine Zeit. Mein Job ist für den Eigentümer und nicht meine eigenen, weil du musst sehr viel Herzblut reinstecken und sehr viel Nerven und deswegen sage ich, okay, ich gucke, ob die Immobilie passt, ob die fertig ist und da ist trotzdem noch sehr viel Arbeit drin, die dann auch immer so zu erhalten. Also da müssen Fenster gemacht werden und Türen und Treppenhäuser und Heizung und wie Sie sagen, es muss alles gemacht werden, alles nach dem Standard gemacht werden, wenn man daraus geht. Aber so eine komplette Sanierung und womit ich mich nie befasst habe, womit man aber sicherlich sehr viel Geld verdienen hätte können, ist aber auch sehr viel Risiko und dieses Risiko bin ich so risikofreudig. Ich bin eher so die lieber den Gradlinienweg geht und sagt, nee, also so ein großes Risiko möchte ich nicht. Bauträger, ne? Also wenn du also ein gutes Grundstück hast und du siehst, Mensch, da kann man was entwickeln, dann kann man auch als Bauträger sicherlich sehr, sehr schöne Objekte machen und kann da gut tätig werden. Aber das ist nicht meins.
Aber auch wieder hohe Einmalerlöse, die hoffentlich dann immer kommen, nicht die langfristige sichere Einnahme.
Richtig. Richtig, ne? Ja. Und das kann eben auch schief gehen, ne? Gerade weil die
aktuell.
Mieten immer höher sind und dann kriegst du es nicht vermietet und dann bleibt was leer stehen und dann
klar.
läuft es so lange, Finanzierung und deswegen, also diese Bauträgerschaft, das ist nicht meins, aber da sind wir wieder im Einsatz, wenn es fertig ist, dann kommt man und dann kommen wir wieder als Immobilienverwaltung.
Kommen wir mal zu den spannenden Themen, Ehrenämter.
So viel Spannende hatten wir ja jetzt schon.
Wir hatten schon ein paar, genau. Dieses Thema Immobilien, der Immobilienverwalterverband Deutschland.
Ja.
Da haben Sie ja mal begonnen, vor relativ langer Zeit, als Gründungsmitglied quasi. Also das ist ein Dachverband. Der Dachverband hat natürlich regional seine quasi Unterverbände, was in Baden-Württemberg, wahrscheinlich Hessen, eben nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Mhm. Berlin und Brandenburg, das war ja auch nach der Wende, musste sich alles finden. Also schon irgendwie der ostdeutsche Teil, Berlin und Brandenburg dann auch zusammen. Da waren Sie von Anfang an Gründungsmitglied, das heißt immer engagiert.
Immer engagiert, also als ich eingestiegen bin, waren, ich glaube, so 20 Mitglieder gab es. Also ich habe es nicht gegründet, sondern bin mit in der Gründungsphase eins der ersten Mitglieder gewesen und bin heute, wie gesagt, das einzige Mitglied, was noch von damals übrig geblieben ist. Und das war 1996, weil ich immer gesagt habe, man muss in dieser Branche, ist man sehr auf sich alleine gestellt, weil man hat eine eigene Firma und alles, was drumherum ist, ist Konkurrenz. Also auch bei mir in Strausberg, die anderen Firmen heute nicht mehr. Also aber früher war schon so, jeder hat um seinen Eigentümer, man wollte was aufbauen. Und da habe ich gesagt, man braucht aber irgendwo auch ein Netzwerk. Man muss sich mal austauschen, man muss mal fragen können und bin sehr schnell in diesen Verband eingetreten. Und wurde, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, was war ich, 29 oder was, in den Vorstand gewählt.
Als Frau. Was ja auch ungewöhnlich ist.
Naja, ungewöhnlich nicht, weil der geschäftsführende Vorstand war auch eine Frau, war eine Rechtsanwältin.
Ah, okay.
So. Und im Vorstand, das ist nicht ungewöhnlich, Vorstände sind schon, auch in unseren Landesverbänden gibt es Frauen in den Vorständen. Ja, also das ist schon. Bloß Präsidentin gab es noch nie eine Frau vom VDV Deutschland. Okay. Aber in den Landesverbänden gibt es schon Frauen. Und bin halt in diesen Landesverband eingetreten 1998 und war da immer Vorstandsmitglied. Bis zum Jahr 2008, wo ich dann Vorstandsvorsitzende wurde. Mhm. Und seit 2008 bin ich jetzt Vorstandsvorsitzende des Verbandes.
Bis heute?
Bis heute.
So, Landesverband, also Bundesland, Berlin-Brandenburg. Aber das ging ja noch weiter, es gibt noch einen Dachverband.
Und ich war in dem Landesverband von Anfang an immer Beiratsmitglied. Also man muss sich das vorstellen, man hat, ich fange mal von unten an, die einzelnen Landesverbände. Mhm. Dann hat man den Dachverband. Der Dachverband hat ein Präsidium, was oben drüber steht, und der Dachverband hat einen Verbandsrat. Mhm. In jedem einzelnen Teil ist einer aus dem Landesverband. Also jeder Landesverband schickt einen in den Verbandsrat und darüber steht das Präsidium. Mhm. Und ich war über viele, viele Jahre, seitdem es den Verbandsrat gibt, seit 2008, war ich stellvertretende Verbandsratsvorsitzende, wurde dann Vorsitzende des Verbandsrates und war dann über viele Jahre die Vorsitzende des Verbandsrates, auch als einzige Frau. Mhm. Also waren nur Männer und mich als Vorsitzende des Verbandsrates. Und irgendwann war dann die Stelle im Präsidium wieder neu zu wählen und dann hat man gesagt, also wir hätten eigentlich gerne, dass unsere Verbandsratsvorsitzende in das Präsidium gewählt wird. Und so wurde ich dann ins Präsidium gewählt, einfach als Präsidiumsmitglied, und zwei Jahre später war dann die Wahl eines neuen oder einer neuen Vizepräsidentin. Die war schon sehr, ja, weil
man muss sagen,
die war herausfordernd. Und da haben wir auch mal, glaube ich, drüber, da haben wir noch vorher telefoniert. Und wir haben also zwei, im Präsidium zwei gehabt. Einen Mann, der war schon 20 Jahre, glaube ich, im Präsidium. Und mich sozusagen als Neuling im Präsidium. Und man hat mich gefragt, ob ich gerne oder ob ich Vizepräsidentin werden würde, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ihn irgendwie auch, wie auch immer, weiß ich nicht, wie das genau war. Auf alle Fälle haben wir beide uns vorher ausgetauscht und haben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt denn nun zwei? Und dann haben wir gesagt, naja, ich habe das so in meiner Art gemacht, wie ich das immer mache, so locker. Und habe gesagt, na, wir sind halt beide gut und wir sehen das mal wirklich nicht als Konkurrenz, sondern wir stellen das unseren mit. Wir haben ja mittlerweile über 4.000 Mitglieder.
4.000 Verwaltungen.
Ja. Damals zu meiner Wahl zur Vizepräsidentin hatten wir, glaube ich, noch 3.500. Und alle wählen über Vertreter. Und dann habe ich gesagt, wir stellen uns mal zur Wahl und der Bessere gewinnt. Mhm. So war die Situation, die Ausgangssituation. Und ich bin halt ein Praktiker, bin kein Politiker in dem Sinne. Und ich bin auch nicht derjenige, der jetzt die Stimmen einfängt oder sowas. Das ist überhaupt nicht meine Art, sondern wirklich, ich sage, jeder muss sich für sich präsentieren. Und so ein Amt, damit muss ich mich als Verwalter identifizieren mit dem Vorbild, was ich habe. So bin ich auch als Präsidentin angetreten. Ich möchte gerne, dass diejenigen, die mich wählen, weil sie sagen, die spricht meine Sprache, die spricht meine Stimme, die kann das präsentieren, wie ich mich sehe als Verwalter.
Genau.
Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir treten einfach bitte an und dann gucken wir mal, wer sozusagen die Wahl gewinnt. Ja, und ich glaube, mein damaliger Präsidiumskollege hatte das anders erwartet, das Ergebnis. Und er nahm mir das, glaube ich, ein bisschen übel. Mittlerweile stehen wir da beide drüber. Wir sind immer noch bei dem Präsidium. Alles gut. Aber war, verstehe ich, war ein bisschen schwierig. Wie gesagt, war also, halt so, wie es war. Dann war ich Vizepräsidentin. Das war ich jetzt eine ganze Weile und wurde dann im letzten Jahr zur Präsidentin gewählt.
Das ist schon ganz schön krass. Also wir reden von einem Verband, der in Summe über 40 Jahre alt ist.
Ja.
Mit über 4000 Mitgliedsunternehmen.
Ja.
Kam natürlich aus den alten Bundesländern, da war er ja schon da, dann in neuen Bundesländern quasi etabliert worden. Da sind Sie heute Präsidentin des Verbandes. Ja. Dieser Verband repräsentiert 4000 Verwaltungen, die wiederum haben alle irgendwie Mitarbeiter. Also wir reden wahrscheinlich von 50 bis 100.000 Mitarbeitern, irgendwas, was relativ relevant ist. Und natürlich einen unglaublich großen, also die verwalten ja den Großteil des Eigentums in Deutschland, könnte man ja sagen. Das heißt also als
Präsident... Über 9 Millionen. Eigentumswohnungen.
Über 9 Millionen Eigentumswohnungen, die quasi von diesem Verband verwaltet werden. So, jetzt stehen Sie da auf einmal an der Spitze und die Mitglieder haben ja alle eine Erwartungshaltung, nämlich dass der Verband auch in der Politik ordentlich repräsentiert wird.
Ja.
Das heißt also auch da, wenn die Politik, sind ja nicht alles ausgewiesene Immobilienexperten, die sind ja auf diesen Input angewiesen und das ist auch heute Teil ihres Alltages, extrem gut verdrahtet zu sein und eben auch für die Immobilienwirtschaft quasi Werbung zu machen und auch aufzugleisen, dass sich Dinge verändern sollten, welche Dinge sich verändern sollten, also das aktiv zu beeinflussen.
Das, ja genau, das ist eigentlich das, was mich auch umtreibt, dass ich einfach sage, wir müssen den Politikern sagen, wie die Praxis läuft. Weil ich kann von oben natürlich immer viel bestimmen. Ich kann mir vorstellen, ja so und so könnte es funktionieren. Die Praxis sieht nachher ganz anders aus. Und ich habe in meiner Tätigkeit der letzten Jahre und ich habe ja einen ganz tollen Geschäftsführer, mit dem ich wirklich unwahrscheinlich gut zusammenarbeite, weil das muss einfach so wie so ein Zahnrad funktionieren. Ja, ja. Man muss zusammen die gleiche Sprache sprechen, wenn man nach außen auftritt. Man muss sich ergänzen, man muss genau wissen, wenn der eine jetzt das sagt, dann kann ich da ergänzen und umgekehrt, wenn ich jetzt groß was von mir gebe, dann muss ich wissen, aha, da habe ich vielleicht noch einen Praktiker hinter mir und deswegen sind wir wirklich ein absolut tolles Team für unsere Branche. Darüber bin ich auch sehr stolz, dass wir das gemeinsam so gut machen. Und ein Beispiel war unsere virtuelle Eigentümerversammlung, die wirklich eine Sache war. Da hat sich unser Geschäftsführer des VDV, da war ich noch nicht Präsidentin, der hat sich dafür eingesetzt, dass wir die virtuelle Eigentümerversammlung bekommen. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden, wie viel Herzblut der investiert hat und die Politik wollte es nicht, weil wir von den anderen Verbänden, es gibt ja noch viele andere Verbände, so viel Negativpresse bekommen haben, weil man gesagt hat, ja, man nimmt den Eigentümern ihre Rechte, wenn sie jetzt nicht mehr zu der Präsenzversammlung kommen.
Also die wollten eine Präsenzversammlung weiterhin, wo sich am besten 100 Eigentümer hinsetzen und über jeden einzelnen Punkt bestimmen.
Ja, weil die Politik gesagt hat, naja, wenn Frau Müller nun 80 ist und Frau Müller hat kein Internet, wie soll die sich denn zuschalten? Und da nimmt man ihr ja ihr Recht, als Immobilienbesitzer an so einer Eigentümerversammlung teilzunehmen. Und dann gab es Anhörungen, wo er hingegangen ist. Und dann, wie gesagt, viel, viel Vorarbeit auch in den unteren Gremien. Also nicht als oberste Kategorie, sondern wirklich in den mittleren Staatssekretär, in der Basis, wo man einfach gesagt hat, versucht hat zu erklären, wie läuft das in der Praxis. Weshalb brauchen wir das Ding immer viele Jahre. Es war schon eigentlich verloren. Also wir war so weit, dass wir beide gesagt haben, wir kriegen das jetzt mit dieser Regierung eigentlich nicht mehr durch.
Krass.
Ne? Und dann hat er gesagt, wisst ihr, wir versuchen das nochmal. Ich kenne da nochmal den und der kommt ein bisschen aus der Politik und wir gehen da nochmal hin und wir versuchen und du musst mitkommen, du bist der Praktiker. Du musst dem das jetzt mal erklären, wie ist das in der Praxis. Und dann sind wir da hin und das hat er mir dann hinterher erzählt und hat er gesagt, naja, und der hat gesagt, wisst ihr, mit der musst du da und da hin. Die ist gut, die weiß, wie das in der Praxis läuft, das verstehen wir dann. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen in der Politik nämlich die, die diese Gruppe für die virtuelle Eigentümer, die Gesetzgebung leiten, da braucht man einen Termin und war unmöglich, einen Termin zu kriegen. Und dann hatten wir bei Frau Eschwede einen Termin. Die ist eine Richterin gewesen, die ist aber jetzt in der SPD in diesem Gremium drin gewesen. Und dann hat mich Martin angerufen und hat gesagt, so pass auf, dann und dann, um 10 müssen wir da sein. Da sagt Martin, da kann ich nicht. Ich habe jetzt mein Frauennetzwerk. Die reisen ja alle an aus ganz Deutschland. Wir sind in Berlin und wir haben unsere Präsenz vernäht. Also da musste ihm kommen. Und dann bist du eben die eine Stunde, kommst du Taxe, fährt vor aus dem Hotel. Wir fahren dahin und Taxe bringt dich wieder zurück. Kannst du dein Frauennetzwerk machen. Gut, okay, sag ich. Dann hat er vorher an, weil er sagt, aber du weißt, das sind Frauen. Da musst du das und das anziehen. Ja, sag ich, weiß schon. Ja, sagt er, wir müssen einen guten Eindruck machen. Dann sind wir hingekommen, dann saßen da zwei junge Frauen, so alt wie meine Schwiegertochter, gerade abgehetzt von zu Hause aus der Kita, die Kita noch weg. Und die hatte eigentlich gleich einen guten Draht. Und die wollte nur wirklich eine Viertelstunde, wir haben im Endeffekt, ich glaube, eine Dreiviertelstunde da gesessen, völlig untypisch. Und die Frau hat es verstanden. Die Frau hat es verstanden, worum es geht. Und wir haben unsere virtuelle Eigentümerversammlung bekommen. Sie hat dann nochmal das komplette Ruder rumgerissen und hat gesagt, okay, wir machen das, wir werden dieses Gesetz auf die Beine bringen, wir nehmen aber rein, dass das Gesetz befristet ist für 3 Jahre. Und weil ich habe dann gesagt, wissen Sie, ich habe ja kein Problem mit einer Präsenzversammlung. Ich weiß gar nicht, wo die Diskussion hingeht. Natürlich möchte ich eine Präsenzversammlung. Ich möchte mich doch auch präsentieren vor den Eigentümern. Aber bitteschön, nur einmal im Jahr. Ja. Und ansonsten, wenn ich über energetische Sanierung, über neue Heizung, über sonst was rede, dann mache ich das mal ganz schnell online, weil ich muss schnell sein in der Verwaltung. Ich kann doch nicht immer einen Raum mieten, da müssen die anreisen und einen Flieger und einen Zug. Und da hat die gesagt, ja, das verstehe ich. Und deshalb ist in dem Gesetz nicht drin die reine virtuelle, sondern schon, man kann es also beschließen, aber einmal im Jahr muss eine Präsenzversammlung sein.
Okay.
Und das haben wir im letzten Jahr September bekommen. Also das ist ein Meilenstein in der Immobilienbranche.
Genau, das ist ein Meilenstein, der ja eigentlich in der Digitalisierungsstrategie völliger Standard sein sollte.
In jeder Aktiengesellschaft. Meine Chefin hat immer gesagt, in jeder Aktiengesellschaft ist das so. Ja, wir sind aber hier nicht in der Aktiengesellschaft, haben die dann immer gesagt. Ne?
Aber das heißt auch im Alltag, ob es jetzt unser alter Bundeskanzler Olaf Scholz ist und Co., das sind durchaus Veranstaltungen, wo denn auch so eine Präsenz erforderlich ist und wo man auch mit einbezogen wird. Also gute Politiker holen sich auch diese Verbände immer mit an den Tisch.
Also mein Geschäftsführer Martin Kassler, der ja ist ja nur für den Verband in solchen Sachen unterwegs, um für unsere Branche voranzugehen. Geht ja gar nicht anders. Und da gibt es viele Präsenzveranstaltungen. Also ich war ja in dem Ausschuss für Bauen und für bezahlbares Wohnen bei Frau Geiwitz sehr häufig. Aber das ist die große Runde. Da kann man das Große besprechen, aber da werden keine Entscheidungen getroffen. Und dann muss man wieder von unten sozusagen die Praxis nahebringen. Du musst also berichten, wie passiert es in der Praxis, wie kann man das umsetzen. Und dazu sind ganz viele Gespräche, viele Termine, viele Zusammenkünfte. Aber auf einer Basis, wo man sich so wie wir jetzt, wo man sich einfach mal unterhält, wo sie sagen, ach so ist das, ja super, jetzt habe ich es verstanden. Ne?
Hast du zu selten wahrscheinlich. Mhm. Wie viel beinhaltet denn so ein Koalitionsvertrag, wenn es um die Themen Immobilien geht, Bauen geht und Co.? Ist das etwas, womit wir uns wirklich aktiv, wir müssten uns damit beschäftigen, aber ist das etwas, was Ihrer Meinung nach aktiv genug diskutiert wird und mit aufgenommen wird?
Eine Immobilie ist langlebig und eine Immobilie ist nicht mal ein Schnellschuss. In einer Immobilie kann ich nicht mal so auf die Schnelle mal was investieren. Da investiere ich über lange Jahre und deswegen brauche ich auch langfristig, ich brauche Verlässlichkeit, ich brauche Vertrauen. Ich muss also sagen, okay, wenn ich jetzt mich entscheide als Gemeinschaft, ich mache die Fassade und ich mache die Fenster, das dauert schon, bis ich so einen Beschluss habe, da vergeht schon mal ein halbes Jahr. Dann kriege ich meine Angebote. Bis ich dann anfange zu bauen, ist ein Jahr um.
Auf jeden Fall.
Bis dahin ist meine ganze Finanzierung weg, weil da kamen schon 3 neue Sachen von der Regierung, die Fördermittel gestrichen und da gestrichen und da eine neue Auflage. Und auf immer jedes Jahr nicht mehr so, wie ich beantragt habe. Und diese Verlässlichkeit, die muss einfach her. Das muss gar nicht so sehr her, dass wir alles anders machen, weil wir brauchen einfach Verlässlichkeit, ja. Und eben auch Verlässlichkeit in den Mieten. Also wenn ich kalkuliere und sage, okay, also wenn ich jetzt als Vermieter so und so investiere und die kriege dann eine Modernisierungsumlage, dann kalkuliere ich mir das alles vorher, sollte ich zumindest. Wollte ich gerade sagen. Ich sollte das so machen. Und wenn ich dann hinterher auf immer alle die Strichen kriege, dann ist schlecht. Dann fehlt einem einfach wirklich dieses Vertrauen in so eine Regierung. Ich liebe jedenfalls Immobilien und dafür brenne ich. Sonst würde ich nicht sagen, sag mal zu meinen Söhnen, wisst ihr, wenn ich mal irgendwann so bin, dass ihr sagt, oh nee, also jetzt erzielst du aber irgendwas in deinem Alter, jetzt müsstest du langsam, dann gehe ich. Aber im Moment sage ich immer noch, ich mache 30 Jahre und ich kann mir nicht vorstellen aufzuhören, weil ich brenne wirklich für diese Branche, für für die Verwaltung, für das Leben und mir macht es viel Spaß.
Das merkt man durchweg, das merkt man wirklich komplett durchweg. Wenn man diese Tage immer hat, also 12, 13, 14 Stunden Tage, immer auf Achse, auch viel in ganz Deutschland unterwegs, was tun Sie für sich? Also was ist Ihr Geheimnis? Ruhe, Energie, Kraft tanken, was sind denn so die Sachen, die...
Die mir Spaß
machen. Spielen.
Hm. Autofahren. Ich liebe schnelle Autos, ja. Also deswegen fahre ich auch gerne an eine Tankstelle, wo ich ein bisschen mehr bezahlen muss, weil das Auto braucht nur mal ein bisschen mehr Sprit. Aber man muss aus dem, was man hat, immer, ich bin also nicht derjenige, der sagt, halb Glas ist halb leer, sondern eher
wollte ich gerade sagen.
Voll, ne? Also das ist so meine. Und meine Strategie ist für mich auch mal so ein, einfach mal sagen, okay, wenn wirklich so richtig Stress ist, dann gehe ich einfach mal die große Straße bei mir lang. Ich gehe jetzt mal kurz raus. Mhm. Ich gehe jetzt mal kurz mit meiner Gartenschere und mache mal draußen im Vorgarten irgendwas. Ja? Oder setz mich einfach mal mit meinen Söhnen hin und sage so, lass uns mal drüber reden. Oder hol mir meine Enkelkinder und sage so, also jetzt, ich habe jetzt keinen Termin, 14 Uhr, hol sie jetzt aus der Kita oder Schule, lass mal Oma-Tag machen. Oder im Sommer, wie sage ich, habe nur ein großes Glück, dass ich an so einem kleinen See wohne, ich dann wirklich spät nach Hause komme, einfach mal zu sagen, nimm jetzt dein Glas Rosé und guck mal auf den See, beißt der Fisch, ob der Fisch beißt oder nicht. Hauptsache kann man die Angelin halten.
Ah, angeln? Okay. Na,
und dann ist das für mich so. Aber ich angel nicht nur, ich angel, ich mache den Fisch sauber, filetiere den Fisch alleine und friere ihn dann ein.
Na klar. Und Union.
Und Union, wenn dann noch Zeit ist, natürlich gerne Union. Mit lieben Verwalterkollegen zusammen im Unionstadion. Also das macht schon Spaß. Also das lieb ich und da finde ich auch den Ausgleich. Aber mein Ausgleich ist wirklich, was will ich mehr als jeden Tag meine Söhne sehen? Was will ich mehr, als dass meine Enkelkinder nach der Schule ins Büro kommen, ihre Hausaufgaben da machen, weil sie sagen, ja, wir müssen Mathe machen, da gehen wir mal zu Oma und zu Papa und gehen ins Büro. Also das ist für mich wirklich das, was mir Spaß macht. Und ich habe wirklich das ganz große Glück in 30 Jahren mir erarbeitet, dass das, was mir keinen Spaß macht, das eliminiere ich einfach. Also wenn mir jetzt wirklich Eigentümer, wo ich sage, das ist jetzt Stress, dann sage ich einfach, will ich nicht, mache ich nicht. Und dann sagen meine Söhne manchmal, man kann es nicht, mittlerweile haben sie es aber gelernt in so vielen Jahren mit mir, dass sie auch sagen, das sind immer richtige Entscheidungen. Also wir müssen uns keinen Stress antun. Wir haben Stress, wir versuchen ja, den Stress den Eigentümern zu nehmen, indem wir es weghalten. Und ich sage immer, so ein Rechtsanwalt, der zu einer Gerichtsverhandlung geht, und das sehe ich ja öfter als Handelsrichterin, wenn ich tätig bin, da kommen mir zwei, okay, du gewinnst oder du verlierst. Als Verwalter stehst du immer dazwischen, weil du kannst das eigentlich nie richtig machen. Weil wenn du das für deinen Eigentümer richtig machst, dann machst du das für den Mieter nicht, weil der kriegt eine Mieterhöhung. Wenn du für den Mieter was machst, dann kannst du vielleicht manchmal für den Eigentümer nicht. Ob das sind aber unsere Auftraggeber. Also du stehst immer irgendwo dazwischen. Und deswegen sage ich, mein Auftraggeber oder meine Auftraggeber, die müssen zu mir 100% ihr Vertrauen haben. Und die müssen mir klar machen oder die müssen mir das Gefühl geben, dass mir mein Beruf wirklich Spaß macht und dass ich Spaß daran habe. Und wenn die mir nicht das Gefühl geben und mich von links anmachen, dann sag ich, dann machen sie ihren Mist alleine.
Und ich glaube auch, dass das, so eine Sektion Lifehacks, ich glaube auch, dass das wirklich für einen guten Unternehmer ist es definitiv eine Erfahrung. Das ist gut, wenn man das früh kennenlernt und auch wenn man es beigebracht bekommt. Quasi ist ja auf zweite, dritte Generation, wenn du übergibst, kannst du ja viele Themen regeln, sich die richtigen Kunden, die richtigen Partner auszusuchen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und Menschen, die immer viel Arbeit verursachen, Eigentümer oder auch Mieter, werden immer so bleiben, wie sie sind im Regelfall. Mhm. Und du willst ja im Alltag ruhig arbeiten. Da sparst du dir viel Stress, aber vor allem auch deinen Mitarbeitern. Das ist auch etwas, was wir hier immer predigen. Wir wollen keine schwierigen Kunden.
Nee.
Wir wollen Kunden, die verstehen, was wir machen. Wir wollen verstehen, was unsere Kunden machen. Aber wenn es schon am Anfang komplex ist, wird es am Ende meistens noch viel, viel komplexer. Und da sagen wir auch, das wollen wir nicht. Das haben wir uns erarbeitet.
Merkt man eben am Anfang nicht gleich. Ne?
Das
also das
passiert.
Jetzt in 30 Jahren muss ich ganz viele Eigentümer, die sind fast 30 Jahre mit mir zusammen. Ne? Also die sind wirklich, und die kannst du ja nie verwalten. Also ein Familienhaus, das geht
klar,
gar nicht. Geht
nicht.
Nicht. Würde ich nie aufheben. Würde ich nie aufheben. Das verwalte ich wahrscheinlich noch bis sonst wohin, weil wir sagen, okay, die sind mit uns, mit mir groß geworden. Weil früher habe ich gesagt, ich nehme jeden Auftrag erstmal, um groß zu werden. Heute natürlich nicht mehr. Und genauso passiert es, wir haben 2019, haben wir eine ganze Menge größerer WEGs bekommen.
Also WEG heißt aufgeteiltes Wohneigentum. Es gibt ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen,
Und alle so zwischen 30 und 50 Einheiten.
Oder so, genau.
Die haben wir alle abgegeben im letzten Jahr. Das war ein ganz schwieriges Klientel da drin.
Ja, 30 bis 50 Eigentümer. Auf einem Haus?
Ja, aber ich habe Anlagen mit 150 und mit 250, immer ja keinen Stress.
Okay.
Ja, also das hat damit nichts zu tun. Die waren alle stressig. Also irgendwie tun alleine diese Wege fassern. Und wenn zu meinem Sohn sage ich immer, da sagen ja manche Eigentümer, sagen, naja, damit müssen sie leben, dass da ein schwieriger drin ist. Ja, muss ich? Nee, muss ich nicht. Wenn da einer drin ist und mir kommt es nicht aufs Geld so sehr drauf an. Also bei einer 250er würde ich überlegen. Mhm. Aber bei 30 oder 40 Einheiten sage ich, ich möchte in eine Versammlung gehen und möchte den Eigentümern präsentieren, was haben wir das Jahr über gemacht, wo kann sich die Immobilie hinentwickeln, und ich gebe dafür 12 und 14 Stunden am Tag. Und das mache ich nicht, weil ich das für Geld mache teilweise, sondern weil ich wirklich Spaß daran habe und weil mir diese Immobilie am Herzen liegt, dass die Immobilie als Renditeobjekt bleibt. Und wenn ich dann hinkomme und soll mich da rechtfertigen, weil irgend so ein Eigentümer denkt, er muss sich mal wieder profilieren in so einer Eigentümer, dann sage ich, wissen Sie, dann machen Sie das alleine. Ich möchte mich hier nicht ärgern. Ich möchte hierher kommen und mit Ihnen gemeinsam was erreichen.
An Ergebnissen arbeiten.
Und deswegen haben wir jetzt wirklich, sind wir jetzt in so einer Phase, wo wir sagen, ich wüsste ja nicht, welches Objekt ich rauswerfen würde. Es gibt keins. Wir haben jetzt nur Objekte noch, die uns Spaß machen im Sinne von Spaß mit den Eigentümern. Baumäßig, da gibt es noch ein paar Baustellen, aber das ist immer so. Das ist wie, wenn du Arzt bist, dann hast du auch Patienten, die leider mal sehr krank sind, und manche, die vielleicht nicht so sind, und so ist es da auch. Du hast Häuser, die laufen durch, und du hast Häuser, da kannst du jede Woche hingehen, und da weißt du, das geht die nächsten Jahre noch so. Das sind eben Immobilien. Immobilien sind keine Menschen, aber Immobilien verändern sich und Immobilien entwickeln sich und Immobilien leben, weil sie leben mit den Menschen. Und du kannst noch so tolle Immobilie haben, wenn da Chaoten drin wohnen, dann ist die ganz schnell hin.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Tausend Dank für die Zeit.
War schön und die Zeit ist schnell vergangen, wa?
War schön, die Zeit ist schnell vergangen. Vielen Dank auch für die ganzen Anekdoten und die Insights auch. Wahnsinn, wenn man bedenkt, wo das gestartet ist und wo das heute ist. Als jemand, der auch ein bisschen Immobilien machen kann, drücke ich wirklich die Daumen, dass ganz, ganz viel von der Praxis, die wir dort jeden Tag erleben, Einzug in der Politik hält.
Weil das wünschen wir uns, ja.
Aktuell als Eigentümer auch wirklich nicht ganz so einfach, durch diesen Dschungel durchzusehen. Ohne Verwaltung wäre es auch nahezu unmöglich. Also von daher, tausend Dank, dass Sie hier waren. Es war unglaublich schön. Und
schön.
Bitte weitermachen.
Dankeschön, Herr Seidel.
Sehr, sehr gerne. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir und ihr auch so viel über Immobilien gelernt habt heute bei dem Podcast, dann bitte kommentieren, liken, bewerten. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag, und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und sage bis bald.